So, liebe Geschwister, das Thema, ich hoffe, dass ihr das lesen könnt. Wie geht es dir mit Jesus in deiner Gemeinde? Das ist die letzte Predigt der Predigtreihe. Wie geht es dir mit Jesus? Das war das erste. Das zweite, wie geht es dir mit Jesus in deiner Familie am letzten Sonntag? Und heute der Abschluss. Wie geht es dir mit Jesus in deiner Gemeinde? Und am Anfang war mir das so wichtig, dass wir das nie vergessen. Die Gemeinde ist die Gemeinde des Herrn Jesus Christus und nicht die Gemeinde von Wolfgang Wegert oder Christian Rosenberg oder Peter Schild und wie wir alle heißen. Ja? Vergiss diese Namen. Eine Gemeinde, die das sagt, ist unter dem Fluch Gottes. Eine Gemeinde muss immer auf Jesus Christus aufgebaut sein. Und er allein muss absolut im Zentrum sein und nicht irgendwelche Leute, Pastoren oder wer auch immer sich da irgendwie einbildet, was leisten zu können. Also, wie geht es dir mit Jesus in deiner Gemeinde? Und wir haben hier gleich am Anfang etwas ganz Wichtiges. Nämlich, veränderte Leben sind die beste Werbung für eine Gemeinde. Veränderte Leben. Die Leute wollen wissen, ja, wie leben diese Christen denn? Und wir sagen, wir haben in Jesus das Leben und auf uns wartet die Herrlichkeit. Nach dem Tode geht es erst richtig los und plötzlich vom Tod jammern die Christen oft schlimmer als ungläubige Menschen. Und man hätte den Eindruck, sag mal, wenn Christen sterben, kommen die eigentlich in die Hölle? Warum? Ja, weil die alle so traurig sind. Wenn wir sterben, dann gehen wir nach Hause. Und wenn du deine Heimat liebst, dann bist du da gerne, oder? Ich sage euch eins, die Gläubigen, die gestorben sind, die möchten nicht eine Sekunde mehr hier sein. Und falls du das glaubst, bist du auf dem Holzweg. Keiner, der dort oben ist, möchte auch nur eine tausendste Sekunde nochmal hier sein. Und wir dürfen den Herrn Jesus danken von Herzen, dass wir wissen, es geht wirklich nach Hause. Und diese veränderten Leben, die sind so wichtig. Ich kann jetzt leider das nicht mehr lesen. Ich muss gleich mal dahin, was Gemeinde ist. Gegründet im Wort. Ja, da steht er. Gegründet im Wort. Das ist das Fundament einer Gemeinde. Und deswegen ist es wichtig, dass eine Gemeinde sich viel Zeit nimmt, um die Nachrichten zu lesen, um die aktuelle politische Situation im Fokus zu haben, nur. Wisst ihr, die Traurigkeit ist, dass viele Gemeinden überhaupt nicht im Wort zu Hause sind. Als Jesus angegriffen wurde vom Teufel, was hat er da gemacht? Er zitiert, was denn? Aus der Bildzeitung? Nein, die gab es da auch noch nicht. Aber aus irgendwelchen anderen Büchern? Aus der Tora oder aus der Tora? Ja? Fünfte Buch Mose, aus der Schrift. Und eine Gemeinde muss absolut in der Bibel und auf der Bibel gegründet sein. Das ist ganz wichtig. Das Zweite, eine Gemeinde zeichnet sich aus, hoffentlich, dass die Mitglieder der Gemeinde erfüllt sind vom Heiligen Geist. Das ist ja das Problem bei den Christen, dass wir nicht richtig erfüllt sind mit dem Heiligen Geist und deswegen ist so viel Eigenleben da. Der Heilige Geist hat nur eine Aufgabe, oder vielleicht auch zwei. Ja? Erstens möchte er, dass du mit deinem Leben aus allen Poren deines Lebens Jesus widerspiegelst. Und das Zweite, er möchte ungläubige Menschen überführen, dass sie Sünder sind und dass sie Jesus brauchen. Das alles, mehr möchte er nicht. Und deswegen kannst du die Frage, ob du voll des Heiligen Geistes bist, ganz einfach beantworten. Dreht sich in dein Leben alles um Jesus. Wenn das so ist, dann bist du erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und hast du ein Herz für die ungläubigen Menschen? Jesus lieben, und es ist einem egal, ob Menschen in die Ewigkeit verloren gehen, passt nicht miteinander. Wenn du Jesus liebst, liebst du die Verlorenen. Das ist eine Selbstverständlichkeit. erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und dann muss ich kurz mal wieder gucken. Brennend für den Missionsauftrag. Brennend. Das ist eine wichtige Frage. Eine Gemeinde, die nicht mehr missioniert, die wird sterben. Eine Gemeinde, denen es egal ist, ob Menschen zum Glauben kommen, die wird sterben. Wir haben hier das Phänomen, die Gemeinde in Laodicea. Eine Gemeinde Jesu. Wo war Jesus? Vor der Tür. Wie bitte? Das war eine Gemeinde Jesu. Ja, ja, aber wo war er? Vor der Tür. Man kann Gemeinde Jesu sein und Jesus vor der Tür. Laodicea. Und warum? Wir brauchen nichts. Wir haben alles. Wir sind reich. Wir sind mit allen geistlichen Segnungen. Ja? Und Jesus sagt, ich bin gar nicht mehr bei euch. Ist mir gar nicht aufgefallen. Ja? Die haben Gottesdienste gefeiert und dachten, Jesus ist da, ist gar nicht da gewesen. Der war vor der Tür. Ich habe von nichts mehr Angst, als dass irgendjemand von uns, und an allererster Stelle ich, Jesus aus dem Zentrum rücken. Wenn das passiert, dann geht es bergab. Und deswegen müssen wir alle darauf achten, dass Jesus im Zentrum ist und dass wir ein brennendes Herz für die Mission haben. Ja, wenn wir auf den Straßen gehen, ich weiß nicht, wie das, wir werden angefochten, ja, das gehört dazu, das ist ein Vorrecht der Kinder Gottes, ja. Aber es ist doch so schön, wenn man rausgeht und den Menschen Jesus bezeugt, ja. Ist herrlich. Und hier das Letzte. Im Glauben wachsen. Es gibt einige Leute, Christen, die sich Christen nennen. Fragt man sie, wann hast du dich bekehrt? Oh, vor 25 Jahren. Und wenn du vor 25 Jahren mit denen gesprochen hättest, dann wird das Gespräch genauso verlaufen wie jetzt. Stell dir mal vor, kleines Baby kommt auf die Welt, 5 Jahre später kommst du hin, das ist immer noch 70 Zentimeter und nimmt eine Nuckelflasche. Ja, ist das Kind krank, oder? Es gibt manche Christen, die sind 30 Jahre, die haben noch einen Schnuller im Mund und können nicht alleine essen. Das kann doch nicht sein, oder? Die Frage musst du dir stellen, bist du gewachsen? Bei manchen Christen merkst du, die sind einfach stehen geblieben. Und wisst ihr, in der Natur ist es so, wenn etwas wächst, ist Bewegung da. Wenn etwas nicht mehr wächst, dann ist es tot, ist nichts da. Und die Frage ist, ob wir wachsen. Gesunde Gemeinden wachsen auch. Es gibt ja manche vom Kreis, sagen, es kommt ja nicht drauf an, wie viele Leute kommen. Ja, das, natürlich, das ist völlig richtig, wenn da 2, 3 sind. Aber manche ruhen sich darauf aus, weil sie mittlerweile in den eigenen Saft nur noch schmoren und um sie herum ist ihnen das völlig egal, ob die verrecken, die Menschen ohne Jesus. Nur kommt keiner mehr. Wo Leben ist, kommt Leben hin. In meinem Garten habe ich wunderschöne Blumen. Echte Blumen. Da ist ständig immer was los. Hummeln, Bienen und so, ja? Spinnen, das ist nicht so mein Ding, aber die sind zumindest da, ja? Und dann haben wir künstliche Blumen da, hasse ich nun mal, ja? Aber die, einfach so als Deko. Da ist nie eine Biene. Da ist nie eine Hummel. Warum? Tod. Ja? Leben zieht Leben an. Und wenn du mit Jesus unterwegs bist, kann das gar nicht unerkannt bleiben. Ich weiß gar nicht, wie manche Menschen sagen, ich bin 20 Jahre Christ, aber meine Arbeitskollegen wissen das immer noch nicht. Ja, dann bist du 20 Jahre in den Glauben, Christ zu sein. Du bist kein Christ. Also wenn Jesus wirklich in deinem Leben ist und du bist 20 Jahre mit Menschen zusammen, die wissen noch nicht mal, dass Jesus da ist in deinem Leben. Ja, das liegt nicht an Jesus, liegt an dir. Den hast du irgendwo eingesperrt im Keller, aber der ist ja gar nicht da. Gemeinde Jesu. Etwas ganz Wichtiges. Was ist Gemeinde Jesu? Ich möchte uns dazu etwas lesen. Von John MacArthur. Eine super Definition, hört mal. Der Begriff Gemeinde unterscheidet uns von allen anderen menschlichen Organisationen. Wir sind die Gemeinde des Herrn Jesus Christus, erkauft mit seinem Blut. Keine andere Institution in der Welt verdankt ihre Existenz einer solchen Tatsache. Gemeinde oder Kirche ist die Übersetzung des griechischen Wortes Ekklesia. Dieser Ausdruck stammt vom Verb Kaleo ab, was rufen bedeutet. Das ist eine Definition für die Gemeinde. Wir sind berufen, laut Römer 8, 28, definiert die Versammlung der Gläubigen wunderschön als diejenigen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Wir sind eine von Gott nach seinem Vorsatz zusammengerufene Gruppe. Wir sind keine menschliche Organisation. Wir sind nicht das Ergebnis menschlicher Klugheit oder Kraft. Wir wurden nicht von guten religiösen Menschen gegründet, vielmehr wurden wir von Gott ins Dasein gerufen. Das ist Gemeinde. Ja, das ist Gemeinde. Und die nächste Frage ist ja auch ganz wichtig. Ja, wer ist denn der Herr der Gemeinde? Eigentlich sollte das klar sein, oder? Der Herr in der Gemeinde ist der Pastor, oder? Ja, was ich hier so spaßeshalber sage, das glauben einige, ja? Also Herr der Gemeinde ist er. Ich sage euch, wehe, das ist im Zentrum, dann geht die Gemeinde unter, ja? Wenn Jesus im Zentrum ist und wir um ihn rum, dann ist die Gemeinde gesund. Ja? In Epheser 5, Vers 23, dort steht, denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist. Das Haupt der Gemeinde ist Jesus Christus. Kolosser 1, Vers 18, lese ich uns auch mal vor. Und er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Und dann auch eine wichtige Bibelstelle für die Gemeinde ist in Apostelgeschichte 20, 28. Da steht, habt auf euch selbst Acht und auf die ganze Herde, in welche der Heilige Geist euch als Aufseher gesetzt hat, die Gemeinde Gottes zu hüten, die er sich erworben hat durch das Blut seines eigenen Sohnes. Die Gemeinde hat das Leben Jesu gekostet. Und deswegen ist es nicht egal, wie du zur Gemeinde stehst. Manche sagen, ich brauche keine Gemeinde. Ja, dann brauchst du auch Jesus nicht. Christsein ohne Gemeinde funktioniert nicht, geht nicht. Hast du die Basis der Bibel überhaupt nicht verstanden? Du brauchst Gemeinde und nicht eine Internetgemeinde, wo wir abtauchen. Nein, du brauchst Gemeinde, wo du mit Menschen zusammen bist, und zwar mit Menschen, die dir richtig auf die Nerven gehen. Weil die will Gott als Schleifstein in dein Leben gebrauchen, damit du verändert wirst in das Bild Jesu. Du sagst, oh, in dieser Gemeinde, da ist immer so eine blöde Kuh, die guckt mich immer so an. Ja, diese blöde Kuh, die hat Gott in deinen Weg gestellt, damit du Jesus ähnlich wirst. Jesus sagt, wenn ihr die liebt, die euch lieben, was tut ihr Gutes, kann die Welt auch. Und das ist ein Prozess, ja? Also, Jesus Christus ist der Herr der Gemeinde. Sag mal, und wenn er der Herr ist, was bedeutet das? Er hat das Sagen. Jesus hat das Sagen. Und deswegen ist es nicht so, was Onkel Fritz und Tante Erna sagt in allen Dingen, sondern was sagt die Bibel? Was sagt Jesus selbst? Was sagt die Schrift dazu? Das ist ganz wichtig. Und jetzt das Nächste. Wer gehört denn zur Gemeinde? Derjenige, der Jesus Christus als seinen persönlichen Herrn angenommen hat, laut Römer 15, Vers 7. Gab es in deinem Leben diese Situation, dass du auf deine Knie gegangen bist und Licht kam vom Kreuz und hat deine Dunkelheit aufgeleuchtet? Du hast gesagt, Herr Jesus, hier bin ich, ich bin ein Sünder, ich möchte jetzt mein Leben dir übergeben. Kennst du diesen heiligen Moment im Leben? Das war für mich der größte Tag im Februar 1989, ja? Da durfte ich mit dem ganzen Dreck meines Lebens zu ihm gehen. Und er stand mit offenen Armen da. Das werde ich nie vergessen. Und er hat mich angenommen, so dreckig, wie ich war, und hat mich völlig gereinigt. Er hat mit mir viel Mühe heute noch. Aber er hat mich Stück für Stück verändert. So manches hat er mir weggenommen. So manches habe ich auch heute noch, wo ich immer wieder dran arbeiten muss. Aber das Große ist, es gab in meinem Leben diesen Moment. Und wenn du diesen Moment erlebt hast, dann gehörst du von dem Tag an zur Gemeinde Jesu Christi. Natürlich brauchst du dann auch noch eine lokale Gemeinde, wie zum Beispiel unsere oder andere Gemeinden. Aber die weltweit, die universelle Gemeinde besteht aus allen Menschen, die das erlebt haben. Und die Frage ist, bist du noch dankbar dafür? Freut sich dein Herz noch? Ja, manchmal gehe ich so spazieren, dann kommt das so über mich und dann sage ich, Herr Jesus, ich danke dir, dass ich errettet bin. Wenn ich jetzt hier umfallen würde, dann weiß ich, ich bin bei dir. Ich danke dir, dass ich eine Hoffnung habe, die über den Tod hinausgeht. Und vor allen Dingen danke ich dir, Herr, dass ich die ganze Ewigkeit mit dir verbringen darf. Es muss großartig sein. Und dass dieser eine Moment, manchmal frage ich mich, Herr, warum durfte ich das erleben? Es gibt manche Menschen, die sind vielleicht auch viel besser als ich, ja, moralisch, ethisch und vom Leben her. Und die sind irgendwo völlig im Atheismus gefangen oder sind in irgendwelchen Sekten unterwegs. Und ich darf mit ihr leben. Du hast mir das Licht angemacht. Das dürfen wir und sollen wir nie vergessen. Wer gehört zur Gemeinde? Diese Leute. Ja, und manche Leute sortieren aus, ja. Gibt es manche Gemeinden, wenn du da reinkommst und hast nicht einen Schlips und Kragen und einen Anzug, dann bist du schon nicht cool. Oder dann gehörst du nicht zu den Christen. Leute, wenn hier auch jemand reinkommen würde mit grüner und gelber Haare, ja, und keine Ahnung was, eine Jogginghose, der ist genauso willkommen. Jesus Christus ist derjenige, der die Gemeinde ins Leben gerufen hat, und er nimmt sie an. Wer bist du, dass du irgendjemand anders ausgrenzt? Wenn Jesus den anderen annimmt. Es gibt manchmal auch schräge Vögel unter den Christen. Wahrscheinlich bin ich für manche auch ein schräger Vogel. Ja, du auch. Aber das Schöne ist, dass Jesus mit diesen schrägen Vögeln zurechtkommt. Das ist so großartig, dass Jesus der Meister ist, den Charakter zu verändern. Er kann aus den verrücktesten Charakteren brauchbare Werkzeuge in seinem Reich machen, auch mit dir. Hättest du mir damals gesagt, mit 17,5 Jahren, irgendwann wärst du in diesem Bereich mit Jesus unterwegs, ich sage, du hast aber einen der Namen. Hast du schon mal gestaunt über das, was Jesus in deinem Leben gemacht hat? Ich hoffe, dass du das nie vergisst, wie er dich rausgeholt hat aus so manchen Sumpf der Sünde. Die Gemeinde Jesu, muss ich euch aber auch sagen, besteht aus lauten, begnadigten Sündern. Aber wir sind Sünder, begnadigt. Wir sind nicht bessere Menschen, das glauben manche Christen. Wir sind viel besser, guck mal der und so her. Du bist genauso elendiger Sünder wie jeder andere. Das Einzige ist bei den bekehrten Menschen, du bist besser dran, weil Jesus in deinem Leben ist. Aber von deinem Wesen her bist du genauso verdorben wie jeder andere. Und erheb dich nicht über andere Menschen. Ja, so wie der werde ich nie leben. Hallo, 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 bleib mal ganz entspannt. Es braucht nur die entscheidende Situation. Manchmal ist man am falschen Zeitpunkt an einem falschen Ort. Und das Leben kippt. Manchmal eine Nachricht. Wir können jetzt hier alle Halleluja singen und dann kriegen wir eine Nachricht und dann, bumm, haut uns das um. Und Jesus ist entscheidend. Er gehört zur Gemeinde. Jetzt das Nächste. Welche Aufgabe hat die Gemeinde? Und das ist wichtig, was hier steht. Das Hauptziel der Gemeinde ist es, Gott wirken zu lassen und sein Reich zu bauen und dabei gehorsam in seinem Wort und seinem Geist zu unterwerfen. Es geht, merken wir, immer um ihn. Es geht um Gott selbst. Die Gemeinde ist nicht irgendwie ein Club von Leuten, die mal ein bisschen Langeweile haben oder so. Nein, es ist die Wirkungsstätte des Heiligen Geistes, ja. In Epheser 3, Vers 10 steht etwas Wunderbares, nämlich, damit jetzt den Gewalten und Mächten in der Himmelswelt durch die Gemeinde die mannigfaltige Weisheit Gottes kundgetan werde. Das heißt, Gott gebraucht dich und mich in der Gemeinde, die ein total chaotisches Leben haben, getrennt waren von Gott. Jetzt kommt Jesus in unser Leben und er verändert unser Leben. Und in der unsichtbaren Welt will Jesus demonstrieren mit der Gemeinde, guck mal, was ich kann. Und Paulus sagt in 1. Korinther, es sind bei euch gewesen einige Süchtige, Kranke, Spielsüchtige, Ehebrecher, Mörder, was weiß ich. Die Gemeinde besteht nur aus gestrandeten Menschen, weil nur der Gestrandete kommt zu dem, der ihnen Hilfe anbietet. Du hast dich ja nicht bekehrt, weil du so ein toller Hecht bist oder so eine tolle Forelle oder so. Ja. Versteht ihr? Ich weiß nicht, wie du dich bekehrt hast, aber ich habe mich bekehrt bankrott. Völlig bankrott. Ich habe gesagt, hey, ich kann dir gar nichts bringen, außer meine Spielsucht. Das Einzige, was ich dir verspreche, 24 Stunden werde ich dich betrügen. Ich kann dir nichts versprechen. Ich vertraue darauf, dass du mich Verrückten irgendwie helfen kannst. So habe ich mich bekehrt. Und ich glaube, man kann sich gar nicht anders bekehren. Man kann doch nicht zum Herrn Jesus kommen, Herr Jesus, auf mich hast du doch nur gewartet. Oder? Also so habe ich noch nie jemanden sich bekehrt. Also verstehe ich nicht. Ja? Also und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns dieses hier bewusst machen. Die Gemeinde hat eine Aufgabe der Mission. Das ist ganz wichtig, die Mission. Ja, deswegen sollten wir immer auf die Straße Traktate verteilen, Menschen einladen und auch ganz praktisch werden. Ja? Und das Nächste, Gemeinde bedeutet Gemeinschaft. Wir brauchen uns Gemeinschaft. Das war früher das Erkennungszeichen der Christen. Und es ist kalt geworden in den Gemeinden. Warum? Weil man die Gemeinschaft nicht mehr pflegt. Und merkt ihr, was Corona und Co. macht? Es tut die Menschen von der Gemeinschaft, vom Sozialverhalten wegnehmen. Gott ist ein Gott der Gemeinschaft, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Die Dreieinigkeit Gottes. Gott ist selbst in sich ein Gott der Gemeinschaft, wenn ich das so sagen darf. Und der Teufel will genau das zerstören. Er will, dass wir alle nur noch isoliert sind. Der Mensch verliert seine Identität, indem er diese Affenmaske da nur noch trägt. Man kann den Menschen gar nicht mehr erkennen. Man sieht nur noch die Augen, man weiß gar nicht mehr, wer ist denn das überhaupt? Manchmal sprechen mich Menschen an, ich mach mal die blöde Maske ab, ich weiß gar nicht, wer du bist. Ach so, der bist du, ja, jetzt sehe ich dich wieder. Ja, wir sind zum Ebenbild Gottes geschaffen. Und das macht uns fertig. Wir brauchen die Emotionen, ja. Wenn du lachst und so, das Gesicht möchte man sehen, ja. Das ist so ganz wichtig. Und dann ist hier etwas Wichtiges dabei. Anbetung. Dass wir Gott anbeten. Dass wir ihm danken für das, was er ist. Nicht immer für das, was er getan hat. Das ist der Unterschied. Danken ist, ich sage ihm für etwas Dank, was er getan hat. Anbetung, ich sage ihm Dank für das, was er ist. Das ist ein Unterschied. Ja? Und Anbetung müssen wir tun. Herr, wir danken dir von Herzen, dass du der Allmächtige bist, der Allwissende, der Allgegenwärtige. Du bist das Licht, du bist der Weg, du bist die Wahrheit, du bist der Kyrios, ja? Alle Macht und Ehre gebührt nur dir. Du machst alles richtig, du bist der Beste, der Größte. Du bist der einzige wahre Gott. Anbetung. Ja? Die Bibel sagt, Gott sehnt sich nach Anbeter, in Johannes 4, ja? Sagt Jesus. Der Vater sehnt sich nach Anbeter. Wenn du den Vater im Himmel einen Gefallen tun möchtest, ja, und ein Dankeschön, dann bete ihn an. Der freut sich darüber. Und dann ist hier noch etwas, nämlich Jüngerschaft. Das ist auch ganz wichtig. Was bedeutet denn Jüngerschaft? Ja, Jüngerschaft bedeutet nichts anderes, als dass ich den Herrn Jesus folge. Ihn folge, mich verändern lassen. Er ist der Meister, ich bin der Schüler, ich bin sozusagen in der Ausbildung Gottes. Und die Gemeinde ist die Ausbildungsstätte. Und hier werden wir alle geformt. Hier müssen wir mit Menschen zusammen auskommt, die uns vielleicht gar nicht liegen. Und vielleicht würden wir, wenn wir keine Christen würden, mit einigen Leuten gar nichts zu tun haben wollen. Aber das ist genau die Herausforderung einer Gemeinde, dass man mit Menschen zusammenkommt, die einem menschlich gar nicht liegen. Und plötzlich verändert uns Gott. Und plötzlich gibt er uns Liebe für Eigenschaften, die wir vorher eigentlich gehasst haben. Und plötzlich merken wir, es passiert etwas Neues. Und das ist der Unterschied zwischen einem Club und Gemeinde. Im Club, da suche ich mir meine Leute aus, wenn sie mir nicht passen, schmeiße ich die raus. Ja? Und in der Gemeinde Jesu sucht Gott mir die Leute aus. Und die sind manchmal schräg, ja? Wie wir alle sind, du auch, ich auch. Und dann ist wichtig, Dienst. Das haben viele noch nicht verstanden. Die meinen immer, mir muss man dienen. Nein, du musst dienen. Ja? Mich besucht keiner. Mir hilft keiner. Nee, das ist auch gar nicht entscheidend. Du musst Leute besuchen. Und du musst Leute dienen. Christsein ist das Bild aller Bilder, Jesus mit der Schürze vor Petrus. Ja, das geht ja nicht. Doch. Wenn ich dir jetzt nicht dien, kannst du mir nicht dienen. Sieh mal, jeder vernünftige Christ muss, bevor er dient, sich erstmal vom Herrn dienen lassen. Erst dient der Herr mir und gibt mir die Kraft und das, was ich sagen soll. Und dann gebe ich es weiter. Manchmal ist es unser Stolz, kennen wir das, ja? Ich brauche keine Hilfe, ja? Kriege ich schon alleine, die Arme werden immer länger, ne? Schaffe ich schon, gerade wir als Männer, ne? Kann ich Ihnen helfen? Nein, schon alles gut, ja? Innerlich denke ich, ja, Jesus, ist noch 10 Meter, dann brechen die Arme, ja? Aber ist alles gut, ja? Dienst ist so wichtig, ja? Dass wir dienen, und das braucht die Menschen. Wisst ihr, die Menschen, die haben eine Sehnsucht nach Menschen, die dienen. Ja, welche Aufgaben habe ich in der Gemeinde? 1. Korinther 12, den lese ich jetzt natürlich nicht alles vor, aber könnt ihr mal sehen, ja? Da ist das auch das Bild des Leibes, die einzelnen Glieder am Leibe, ja? Wie es so wichtig ist, dass alle da sind. Und ich weiß nicht, wo dein Platz ist. Christus ist das Haupt des Leibes und der Heilige Geist gewissermaßen sein Lebensblut. Der Leib funktioniert dadurch, dass die einzelnen Glieder ihre verschiedenen Gaben einsetzen, die der Heilige Geist jedem Gläubigen souverän und persönlich zugeteilt hat. Und ihr könnt das lesen auch in 1. Petrus 4, Vers 10, nämlich, jeder hat eine Gnadengabe empfangen, du auch. Mindestens eine, manche auch mehr. Und damit musst du dienen. Und wenn du nicht dienst, dann fehlt ein wichtiges Puzzlestück in der Gemeinde. Du kannst nicht sagen, ja, ich bin nicht wichtig. Doch, sieh mal, du kannst eine ganz tolle Kette haben. Und wenn der Verschluss kaputt geht, dieser kleine Verschluss, dann ist die ganze Kette unwichtig. Du kannst ja mal im Auto so ein bisschen Sand in Öl reinmachen. Viel Spaß beim Autofahren. Es sind die kleinen Dinge, die das Leben oft zusammenhalten. Und wenn du denkst, ja, ich kann ja nicht so viel, ich bin schon alt und ich bin nicht mehr so richtig unterwegs, ja, du kannst beten. Du kannst eine Anlaufstelle werden. Ihr alten Geschwister, ja, nicht euch zurückziehen. Tante Gertrud hat immer gesagt, Rückzug ist Rückgang, ja. Und wenn man dann körperlich nicht mehr so stark ist oder so, dann kann man in andere Bereiche, viel Gebet und ladet doch mal junge Leute ein, ihr Älteren. Ladet ihr doch mal die jungen Leute ein. Ruf die mal an und sag, komm doch mal vorbei, ich möchte mit dir mal was besprechen. Und dann erzähl ihn aus deinem Leben und gib ihm etwas mit und segne ihn und bete für diesen jungen Menschen. Ja, anstatt mürrisch nur noch in den Fernseher zu gucken und sich berieseln zu lassen, das bringt sowieso nichts, diese Flimmerkiste da. Ja. Nimm am Leben teil. Ja. Hier gibt es ja einige Dinge, Gaben, die Gaben des Heiligen Geistes, ja, die Weisheit, ja, Erkenntnis, der Glaube, Heilung, Wunder gibt es auch, ja, noch andere Dinge, die wir so nicht mehr praktizieren, wo wir der Meinung sind, das gibt es heute nicht mehr, aber es gibt viele, viele andere Dinge, wo du deine Gabe hast. Vielleicht bist du jemand, der da wirklich auch eine Gabe hat, vielleicht eine Erkenntnis, vielleicht bist du jemand, du merkst, dass Leute immer wieder mit dir sprechen wollen. Da hast du vielleicht die Gabe der Seelsorge. Vielleicht bist du jemand, der gut zuhören kann, kannst anderen Menschen Ratschläge geben. Vielleicht bist du aber auch praktisch. Vielleicht bist du aber auch jemand, der einen Blick hat für Dinge, die nicht so ganz funktionieren. Ja? Also so ein Diakon ist zum Beispiel jemand, der hat einen Blick für Dinge, die praktisch angepackt werden müssen. Ja? Da sitzt da hinten ein Diakon, ja? Mein Bruder Gerd, ja? Das ist ein Diakon. Das habe ich in ganz kurzer Zeit abgeleuchtet. Ja? Der sieht die Not und handelt sofort. Viele sehen die Not und hauen ab. Oder viele sehen die Not und vertrösten. Er sieht Not und packt an. Diakon. Das ist der geborene Diakon. Und ich habe nicht das Gefühl, dass er das immer gemacht hat aus Druck heraus, sondern aus Liebe heraus. Vielleicht hast du eine andere Gabe. Vielleicht merkst du, ich kann gut mit jungen Menschen umgehen. Die haben Vertrauen zu mir oder was auch immer. Arbeite doch mit in der Kinderstunde, in der Teenie-Stunde, in der Jugendstunde. Vielleicht hast du andere Fähigkeiten und Gaben. Musik, ja, wunderbar. Wie herrlich ist das, ja? Was für eine Bereicherung. Auf jeden Fall hast du Gaben und bring die mit ein. Jesus hat dir die Gabe gegeben. Du wirst eines Tages vor Gott stehen und er wird fragen, was hast du gemacht mit meinem anvertrauten Gut? Da kannst du dir sagen, okay, ich habe gar nichts gehabt. Na, natürlich hast du was gehabt. Das hast du doch gehört am Sonntag, den 31.07. Jeder hat eine Gabe. 1. Petrus 4, 10, 9. Ja. Was hast du damit gemacht? Tja, das weiß ich auch nicht. Weißt du eigentlich, warum du da bist? Weißt du den Grund, warum du noch hier bist? Musst du wissen. Also der Grund ist nicht, weil es hier besser ist. Im Himmel ist es besser. Hast du dich schon mal die Frage gestellt, warum bist du überhaupt hier? Ich kann dir nur eins sagen. Der einzige Grund, warum wir Christen noch hier sind, ist, dass Gott die Gabe, die er in dein Leben gegeben hat, gebrauchen möchte für andere Menschen. Und deswegen ist es wichtig, dass du weißt, welche Gabe du hast. Wenn du nicht weißt, für was du auf Erden als Christ überhaupt unterwegs bist, dann wirst du auch so ein Leben führen, wo du immer so heute Hü, morgen Doppelhü und übermorgen Tralala. Du musst wissen, für was du da bist. Du musst deine Berufung wissen. Und dann musst du alles, was in deiner Macht ist, mit Gottes Hilfe tun und das einsetzen für den Herrn. Einsetzen. Und wenn Jesus dann wiederkommt, dann stehst du nicht mit leeren Händen vor ihm, sondern sagst, Herr, guck mal hier, mit deiner Hilfe, ja? Und das nächste, unrealistische Gedanken über die Gemeinde. Ja, die gibt es auch. Zum Beispiel gibt es manche Leute, die glauben, es gibt keine Schwierigkeiten unter Glaubensgeschwister. Muss immer Friede, Freude, Eierkuchen sein. Ja? Nee. Müssen wir die Apostelgeschichte 15 lesen, Verse 36 bis 41. Das ist eine Situation, war ja die erste Missionsreise und der Barnabas nimmt seinen Neffen, den Markus, mit und dann wurde das richtig, in Pamphylien wurde das richtig eng und dann haut er ab. Und dann wollen sie wieder losziehen und Barnabas sagt, ja, nur wieder den Markus mit. Und Paulus sagt, niemals. Und dann kriegen sie sich richtig in die Haare und dann nimmt Paulus den Silas und der Barnabas nimmt den Markus mit. Der eine geht da lang und der andere geht da lang, ja. Gab es dort Schwierigkeiten? Oh ja. Wer war denn? Naja, das waren unreife Christen. Hallo? Das war Paulus und Barnabas. War mit die größten Säulen überhaupt. Und die beiden haben sich richtig gezofft. Und wenn du meinst, dass dein Zoff jetzt was Außergewöhnliches ist, wer bist du denn gegen Paulus? Ja? Wenn der sich schon mit Barnabas richtig zofft, dann das gehört dazu, ja. Wisst ihr, wir müssen wieder lernen, uns gesund zu streiten. Wir dürfen auch mal eine Auseinandersetzung haben, aber wir dürfen nie mit Rache und Wut und Zorn und Galle und Verbitterung auseinandergehen. Aber wir müssen auch ehrlich miteinander sagen. Da haut man sich auch mal einen Latz vom Kopf, ja. Das ist mal so. Das müssen wir aushalten können. Und dann gehen wir wieder aufeinander zu, sagst du, jetzt weißt du, wie ich stehe und du weißt, wo ich stehe und Jesus liebt uns beide und wir beide gehen wieder unterwegs. Auch wenn wir unterschiedliche Meinung sind. Ja? Das müssen wir lernen. Und das steht übrigens, das können wir hier vorne ganz mal ein ganz großes Schild machen. Vor jeder Gemeinde müsste das so 9 Meter groß und 40 Meter breit sein. Vorsicht, Baustelle. Ja? Wir sind alle am Bauen. Wann sind wir fertig? Nächstes Jahr. In 5 Jahren. Nein. Wann? Wenn wir beim Herrn sind. Wenn wir oben sind, ist alles vorbei. Keine Baustelle mehr. Ja? Aber solange wir hier sind, Baustelle. Ja? Es gab aber auch Vergebung. Ja? Wir lesen im 1. Korinther 9,6 und vor allen Dingen im 2. Timotheus 4,11, da sagt Paulus später, nimm mir Markus mit, aha, den du nicht mitnehmen wolltest, ja, nimm ihn mir mit, denn er ist mir nützlich zum Dienst. Ah, sieh mal, ein paar Jahre später hat auch der große Apostel Paulus ihm wieder die Hand gereicht. Ist das nicht schön, dass die Bibel so ehrlich ist? In Apostel 15 gibt es richtig Zoff. In 2. Timotheus später vertragen sie sich wieder und Paulus sagt, Mensch, der ist mir wichtig. Und für Jesus war Markus so wichtig, für Gott selbst war er so wichtig, dass er das Markus-Evangelium geschrieben hat. Schon krass, oder? Dass so ein scheinbar Versager, sieh mal, wenn du glaubst, ja, was mit mir kann Gott nichts machen, hallo, er hat Markus noch gebrauchen können. Der hat fürchterlich versagt bei seinem Dienst. Ist abgehauen, hat die beiden Brüder im Stich gelassen. Aber wisst ihr, was Markus brauchte? Er brauchte einen Barnabas. Er brauchte einen, der an die zweite Chance und vielleicht auch an die dritte und vierte glaubte. Und so einen brauchen wir alle. Wir brauchen Menschen, dass wenn wir mal richtig auf den Arsch gefallen sind, darf ich das nur so sagen darf, ja, die uns wieder hochnehmen. Und die sagen, komm Bruder, Schwester, es geht weiter. Wo wäre ich gewesen, wenn ich in meinem Glaubensleben nicht Brüder gehabt hätte und auch Schwestern, die gesagt haben, komm Christian, jetzt nicht liegen bleiben, steh wieder auf. Und das, was wir brauchen, ist nicht, wenn jemand am Boden liegt, dass wir in ihn reintreten, so wie es manche Christen auch machen, geistlich, sondern ihn aufheben. Und wenn du jemanden aufheben willst, musst du dich bücken, ja? Du musst dich demütigen. Du kannst nur jemanden aufheben, wenn du dich bückst, ja? Demut. Wenn du stolz da wie so ein Hahn rumkriegst, kannst du einen Menschen nicht aufheben. Und wenn du einen richtig aufheben willst, dann stellst du dich unter ihn und nimmst ihn hoch. Das ist eigentlich unsere Aufgabe. Das sollten wir eigentlich ständig tun. Und wir müssen in allen Fragen dieselbe Meinung haben. Das glauben ja auch Leute. In Apostelgeschichte 15, 1 bis 29 beim Apostelkonzil, da hatten die auch unterschiedliche Sichten. Dann haben die irgendwas entschieden und dann haben sie gesagt, so machen wir das jetzt, ja. Und dann später lesen wir in den Briefen, gab es wieder Probleme. Das ist so. Wir sind Menschen, wir haben alle unterschiedliche, wir kommen aus einer unterschiedlichen Kultur, Sprache und so, und das ist gar nicht so einfach. Manchmal benutzen wir ein Wort und das hat 2 verschiedene Wahrnehmungen. Der andere nimmt das Wort ganz anders auf als du. Und anstatt zu fragen, hast du mich verstanden, sind wir der Meinung, der hat mich verstanden und ist blöde zu mir. Frag ihn doch erstmal. Wisst ihr, dass die meisten zwischenmenschlichen Probleme ist, weil wir nicht richtig zuhören und wir fragen den anderen nicht, ob er das so gemeint hat. Das ist unser Hauptproblem. Zu 99% aller Streitigkeiten rühren daher. Ja, du hast gesagt. Ja, aber ich habe das gar nicht gemeint. Ja, was habe ich aber gedacht? Ja, du hast das gedacht. Also das nächste Mal bitte nachfragen. Ja? Hast du das so gemeint, lieber Bruder? Dann wirst du plötzlich sagen, nö, das habe ich gar nicht gemeint. Ich habe das ja nicht so gemeint. Also, dann ist alles gut. Ja? Und hier, es gibt keine Machtkämpfe, glauben ja einige. Ja, dann liest mal Apostelgeschichte 14, 8 bis 18. Die besagte Stelle Apostelgeschichte 15, 36 bis 41. Und dann auch noch hier eine interessante Stelle, die lese ich uns mal vor. Lukas Evangelium, Kapitel 22, Vers 24. Es entstand aber auch ein Streit unter ihnen, wer von ihnen für den Größten zu halten sei. Im Zusammenhang, Jesus spricht, dass er jetzt demnächst gekreuzigt wird. Er spricht über seinen Tod. Und die Jünger haben nichts Besseres zu tun, sich zu streiten. Ja, wer ist überhaupt der Größte von uns? Stell dir mal vor, du liegst im Sterben und deine Kinder streiten sich jetzt eigentlich, ja, wer kriegt eigentlich das meiste von uns? Ja? So. Also respektloser kann man eigentlich nicht umgehen. Das waren keine Gottlosen, das waren die Jünger des Herrn Jesus, die sich so wunderbar verhalten haben. Ja? Sehr einfühlsam. Der Herr Jesus sagt, ich muss jetzt demnächst, werde ich grausam sterben am Kreuz. Ja? Und anstatt, dass sie für ihn beten und sagen, ach Herr Jesus, wir lieben dich oder irgendwas, ja, dann sagen sie, kaum sind sie weg, dann sagen sie, wer ist ja nicht der Größte von uns? Der hat eben gerade über seinen Tod gesprochen. Ja? Und sieh mal, das liebe ich an die Bibel, dass die Bibel so brutal ehrlich ist. Und hier 1. Korinther 3, 1 bis 6, der große Streit um Korinth. Ich bin Apollos, nein, 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 Paulus, nein, 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 Petrus. Nichts macht eine Gemeinschaft der Gemeinde mehr kaputt als Götzendienst von Menschen. Ja? Und manche Pastoren, die denken auch, wenn sie nicht mehr da sind, dann geht die Welt unter. Ja? Es gibt so viele geistig überhebliche Pastoren. Ich hoffe, dass der Herr mich bewahrt, dass ich nicht zu dieser Gruppe zähle. Ja? Dass wir immer diese Demut haben. Wir kochen alle nur mit Wasser. Der Gemeindeleiter ist jetzt nicht ein Überflieger. Wenn mir einer den Parkplatz vor meiner Nase weckt, dann bin ich genauso aggressiv wie du, vielleicht sogar noch aggressiver. Ja? Und wenn der Nachbar irgendwie nachts um 12 anfängt, laute Musik zu hören und ich muss morgens früh raus, dann ist natürlich das Erste, was ich mache, dass ich den Herrn danke, dass ich so einen netten Nachbarn habe. Nee, dann könnte ich die Wand mal gerne öffnen, ja? So, versteht ihr? Wir kochen alle nur mit Wasser. Nimm das einfach mit. Und falls du dachtest, die Gemeinde ist so ein Ort mit Überfliegern, vergiss es. Wichtige Wahrheiten über die Gemeinde, das finde ich großartig, dieses Bild. Das ist so ein Schiff, Ecclesia, die herausgerufen ist. Es ist Gemeindeschiff, ja. Und hier gibt es in der Gemeinde Evangelisten. Der werft den Rettungsring aus, dass Menschen zum Glauben kommen, ja. Das ist der Evangelist. Hier sind die Bibellehrer, die schauen, ob der Kurs stimmt, ja. Der Bibellehrer hat die Aufgabe zu gucken, wo geht das Schiff hin, richtige Richtung. Hier ist die richtige Richtung, immer wieder uns hier dran halten, nicht weg vom Wort, ja. Dann die Propheten achten auf himmlische Funksprüche, ja, es sind Menschen, die auch, Leute, die im Gebet stehen, ja, die auch viel mit dem Herrn reden, ja. Wir glauben, dass wir heute keine Apostel mehr haben, aber koordiniert die Mannschaft, das ist eher der Älteste heutzutage, ja, die Leiter, die Hirten, ja, die in der Gemeinde auch eine gewisse Ordnung haben müssen. Es muss eine Ordnung sein in der Gemeinde, ja, sonst landen wir im Chaos, ja. Und dann natürlich die Hirten, ja, die achten auf das Miteinander, ja. Hier so sind mehr die Leiter, die man sollte sagen Pastoren oder Älteste, ja, die Mannschaft halten. Und der Hirte, der achtet so auch, der hat ein Hirtenherz. Eigentlich ja, haben die vieles auch gleich. Ja. Es gibt auch Hirten und Apostel bzw. Lehrer, die das auch haben. Ja. Aber es gibt immer auch Leute, die darauf achten, die einen Blick haben, Mensch, momentan stimmt das bei euch miteinander nicht. Ja. Die dann auch zu Geschwistern hingehen, ist alles okay. Es ist wichtig, dass es nur ein Leib, Epheser 4, Vers 4, ja, ist ein Leib, ist die weltweite Gemeinde Jesu. Natürlich gibt es lokale, unterschiedliche Gemeinden, wie hier, und dann gibt es die Arche, was weiß ich, wie es so alles gibt. Ja? Aber weltweit gibt es nur ein Leib. Wir gehören alle zusammen. Ja? Deswegen sollten wir auch uns freuen, wenn Gott woanders was tut. Manche Christen, die sind so stur, die sehen nur ihre Gemeinde. Und die ist die alleinselig machende Gemeinde, habe ich bei manchen das Gefühl. Und wenn woanders mal was passiert, ja, dann können sie sich gar nicht freuen. Ja, das sind sowieso komische Vögel da, die gehen auf den Straßen und so. Das werden wir ganz anders machen. Hallo, da hat sich gerade jemand bekehrt. Freust du dich nicht darüber? Ja, ob der sich richtig bekehrt hat. Wir waren ja nicht da. Denke ich mir, hallo, was ist mit euch passiert? Ja. Und hier nochmal ganz wichtig, Christus ist das Haupt des Leibes. Also das ist ganz wichtig, ja. Und dann ist hier auch ganz wichtig, alle Gläubigen sind Glieder des Leibes. Apostelgeschichte 2, 47 und natürlich 1. Korinther 12. Wir gehören zusammen, ja, und wir brauchen einander, das ist auch ganz wichtig. Der Heilige Geist ist der Stellvertreter Christi in der Gemeinde, das lesen wir in Johannes 14, 16 und 26, also nicht der Papst, ja, der sich anmaßt, mit Heiliger Vater angesprochen zu werden, der soll sich mal lieber bekehren, ja. Der Heilige Geist ist der Stellvertreter Christi auf Erden. Wie kann sich ein Mensch überhaupt anmaßen, Stellvertreter Christi zu sein auf Erden? Also das ist Blasphemie, das ist Gotteslästerung. Ja. Und dann ist hier wichtig, ja, die Gemeinde Gottes ist heilig, 1. Korinther 3, Vers 17, ja, und für die Auferbauung der Gemeinde sind Gaben gegeben, Epheser 4, Vers 11 und 12, ist ganz wichtig, ja, dass wir zur Auferbauung haben. Und alle Gläubigen sind Priester Gottes, laut 1. Petrus 2, 5 und 6. Wir sollen uns einbauen lassen als lebendige Steine im Tempel Gottes. Ja. Und Offenbarung 1, 5 und 6, er hat uns gemacht zu Priestern, zu Königen. Ja. Das, was damals so die Priester durften, nämlich die enge Gemeinschaft mit Gott, die darfst du jetzt haben. Du darfst 24 Stunden Kontakt aufnehmen. Und wisst ihr, dann ist hier etwas ganz Wichtiges dabei. Die Braut ist Jesus und seine Gemeinde. Ja. Darum geht es. Die Hochzeit des Lammes wird eines Tages in der Ewigkeit stattfinden. Und dann werden alle Gläubigen aus allen Nationen, aus sämtlichen Dämonisationen, wollte ich schon sagen, ja, überall kommen sie her. Und dann werden wir die weltweite Gemeinde im Himmel vereint sein und werden in der Hochzeit des Lammes uns vereinen. Ja. Christen brauchen Beziehungen, damit sie wachsen. Wir wachsen nicht in der Isolation. Wir entwickeln uns im Kontext der Gemeinschaft. Das soll Gemeinde sein. Möge der Herr uns helfen, dass wir mit seiner Hilfe dazu beitragen, dass wir wirklich die Gemeinde neu wertschätzen und damit Jesus ehren. Amen.